Hallo und herzlich willkommen zum 619. NMAC Podcast. Heute mit Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex, da sind wir wieder. Wieder mal hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, jetzt sind wir wieder da, diesmal zum Thema Halloween und dafür begeben wir uns wieder mal nach Transsilvanien, richtig?
Genau, wir werden wieder mal über Castlevania sprechen. Ich weiß gar nicht, müssten wir die letzten Jahre im Oktober öfter schon, also ich glaube, wir haben die Castlevania-Franchise-Podcasts meistens, nicht immer. Mhm. Manchmal kam uns da Konami auch wegen einer Collection ein bisschen in die Quere. 2023 hatten wir keinen Castlevania-Podcast im Oktober, weil wir den etwas früher aufgenommen haben, weil da Anfang des Jahres eine der Collections erschienen ist. Mhm. Letztes Jahr hatten wir den zur Dominus Collection, beziehungsweise zu den DS-Spielen. Und jetzt wollen wir wieder über Castlevania-Spiele sprechen. Mit einer gewissen Besonderheit. Mhm. Es sind nicht alle Spiele, über die wir heute sprechen, für Nintendo-Systeme erschienen.
Korrekt.
Normalerweise fokussieren wir uns ja wirklich immer so darauf, dass wir Nintendo-Spiele mit aufnehmen und vielleicht so als kleiner Bonus oder Zusatz, wie wir es damals gemacht haben bei Symphony of the Night, auch Spiele, die nicht für Nintendo-Systeme erschienen sind. Dieses Mal haben wir sogar mehr Spiele, die nicht für Nintendo-Systeme erschienen sind, als Spiele, die für Nintendo-Systeme erschienen sind. Einfach weil wir weitergehen in der Chronologie der Veröffentlichungen, zumindest im groben Sinne. Stimmt nicht ganz, weil wir schon Spiele besprochen hatten beim letzten Mal, die zwischen diesen Spielen erschienen sind. Mhm. Aber ja, wir wollen diese Spiele nicht auslassen. Und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir sie jetzt mal in Podcast auf. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal diese Spiele für Nintendo-Systeme, aber darauf gehen wir dann am Ende des Podcasts nochmal ein.
Ja, eine neue Collection ist vielleicht schon in der Mache, ne?
Ganz genau. Darüber reden wir am Ende des Podcasts nochmal, wenn wir ein bisschen so über die Zukunft von Castlevania reden wollen. Aber du hast schon gesagt, vielleicht kriegen wir mal irgendwann eine neue Collection, in der zumindest ein paar der heutigen Spiele, ich denke nicht, dass sie alle davon in eine Collection packen würden, auch wenn es rein theoretisch vom Zeitraum her eventuell passen würde, wenn man sie alle mitverarbeiten will. Mhm. Ja, mal abwarten. Es gibt ja auch noch andere Spiele, die wir noch nicht bekommen haben. Es gab ja auch dieses, Symphony of the Night haben wir auch noch nicht für Nintendo.
Richtig,
Systeme,
genau, ganz cool.
Was ich auch immer noch hart finde. Und da gab es ja diese eine Collection mal für PlayStation mit Symphony of the Night und ich überlege gerade, welches noch dabei war. Rondo of Blood muss das gewesen sein. Und das haben sie ja bis heute, dieses Set haben sie ja bis heute nicht mehr für, also noch nicht für ein Nintendo-System veröffentlicht. Mhm. Kann ja sein, dass das auch irgendwann nochmal erscheint. Dann vielleicht mit was weiß ich was dabei. Weil wir haben ja auch die N64-Spiele, über die wir ja bereits im Castlevania Franchise Podcast 3 war das, glaube ich. Hatten wir über die N64-Spiele gesprochen?
Hatten wir.
Das war sogar tatsächlich schon Teil 2. Das war der Podcast 404. Indem wir über die N64-Spiele gesprochen haben. Die gibt es ja auch noch nicht als Collection. Zweifle ich, dass sie jemals kommen werden, aber vielleicht irgendwann mal. Wie gesagt, wir reden über die Zukunft nachher nochmal. Lass uns erstmal über die Spiele selbst reden, die wir heute thematisieren wollen. Und da würde ich sagen, fangen wir an mit Castlevania Lament of Innocence.
Genau.
Das ausschließlich für die PlayStation 2, beziehungsweise später nochmal im PlayStation Network, aber nicht in Europa, veröffentlicht wurde. Und zwar erstmals im Oktober 2003 in Nordamerika, dann im November 2003 in Japan und im Februar 2004 in Europa.
Genau.
Wie gesagt, eine neue Veröffentlichung gab es dann über das PlayStation Network. Ich denke mal 2012, das wird 2012 war das dann PS3 oder war das schon PS4?
PS3, das war PS3-Release.
PS3 war das, okay.
Genau.
Da gab es das nochmal in Japan 2012, in Nordamerika 2013, aber leider nicht in Europa. Finde ich ein bisschen schade.
Schade, das stimmt, ja.
Ja. Mhm. Und ja, ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich schon von dem Spiel einiges gesehen habe mittlerweile, habe ich es selbst nie gespielt. Mhm. Aber du hast das gespielt.
Ich hab's gespielt damals als großer Castlevania-Fan, war ich da immer komplett dabei. Und ja, ich habe es mir die, also ich habe die US-Version, habe ich in meiner Sammlung. Und ja, ich habe es durchgespielt, habe auch den versteckten Boss besiegt. Und ist aber jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich es das letzte Mal tatsächlich gespielt habe. Also da, aber ich erinnere mich noch relativ gut dran, würde ich sagen.
Okay. Die Geschichte ist 1094 angesiedelt. Geht natürlich um den üblichen Konflikt zwischen den Belmonts und Dracula.
Ja, da noch
Dieses
nicht,
Mal.
ne? Da noch nicht. Es ist ja quasi soll es ja der erste Teil der Reihe
Ja,
sein,
ich.
ne?
Genau, es soll. Chronologisch wäre es der erste Teil. Trotzdem, es kommt ein Belmont vor, es kommt ein Dracula vor. Also ist es in dem. Also grob betrachtet, meine ich
Ja,
jetzt
Dracula aber
natürlich.
auch noch nicht von vornherein, ne? Also
Ja,
Dracula entsteht
genau.
quasi erst in dem Spiel
Ja, ganz
sozusagen.
genau. Aber es ist halt dieses typische, was man halt kennt.
Genau.
Le Leon Belmont ist hier der Hauptcharakter.
Genau.
Und wenn ich mich recht erinnere, geht es irgendwie darum, dass er, dass ihm Matthias Cronquist war das, das ist ein enger Freund, ihm halt erzählt, dass, oh Gott, was war, wer war das, die,
Seine Frau,
seine Verlobte war das, meine ich,
genau,
gell?
seine Verlobte, genau.
Verlobte von Leon, dass die von einem Vampir gefangen gehalten
Richtig,
wird.
genau. Walter Bernhard heißt er.
Genau, Walter Bernhard war das. Und deshalb verbündet sich halt dann Leon mit einem Alchemisten und versucht in Walters Schloss einzudringen. Also schon klassisch Castlevania in dem
Genau,
Sinne.
also das, dieses Schloss, das liegt im Forest of Eternal Night und er begibt sich halt dahin, um dann diesen Vampir zu besiegen und seine Geliebte wiederzukriegen. Das ist der Ausgangspunkt der Geschichte. Es gibt auch nicht sonderlich viele Cutscenes zwischendurch, immer mal wieder so ein bisschen, aber der Hauptteil der Story ist dann tatsächlich erst gegen Ende wird er erzählt. Also es ist relativ storylos in der Mitte. So,
Okay.
muss man sagen. Und man muss ja auch sagen, seit der Koji Igarashi die Serie übernommen hat, will der ja so gerne seine Timeline, der will der so eine richtige Timeline von Castlevania wollte der haben, wann was passiert ist und so weiter. Und es gab ja eigentlich schon so eine Origin-Geschichte von Castlevania, der die Zeit, also die von der Zeit her an erster Stelle stand. Das war Castlevania Legends für den Game Boy.
Genau.
Und der erste Belmont war die gegen Dracula gekämpft hat, das war Sonja Belmont. Und die wird hier komplett aus der Timeline quasi rausgeschmissen. Das hatte Igarashi gerne gemacht. Die Teile, die er nicht gut fand oder wo er nicht dran beteiligt war, die hat er einfach aus der Timeline entfernt und da seine eigene zusammengebastelt. Ne? Also finde ich
Und
manchmal ein bisschen komisch, aber war halt so sein Ding. Ne?
ja, deswegen könnte man auch ein bisschen davon sprechen, dass wir eigentlich, wenn man es mal genau sieht, mehrere Zeitlinien in Castlevania haben. Also wir haben
Ja.
natürlich die Zeitlinie mit die Hauptzeitlinie, das ist die von Igarashi. Dann haben wir diese Zusatzzeitlinie, in der halt dann Legends und so eine Rolle spielt. Und wir haben noch diese Lords of Shadow-Sache.
Genau.
Wobei man sagen muss, dass sich nicht alle Spiele in eine der Zeitlinien genau einsortieren
Nee,
lassen.
das ist halt genau wie letztendlich bei Zelda. Also bevor der Igarashi das übernommen hat, gab es da auch gar keinen Versuch, irgendwie eine Zeitlinie oder irgendwie sowas zu etablieren oder eine durchgehende Story. Das hat er dann halt gemacht, quasi so. Weil das war halt seine Serie dann und dann hat er da, ne, was Eigenes dann da zusammenschustern wollen, sozusagen.
Was ja auch in Ordnung ist, sage ich gar nichts gegen. Das Spiel war genauso wie, man muss ja hier davon sprechen, dass wir hier schon auf dem Weg sind, ins 3D-Zeitalter gewesen sind.
Genau.
Und wir hatten davor die beiden N64-Spiele, also eigentlich ist ja ein N64-Spiel, aber sind halt zwei getrennte Veröffentlichungen.
Genau.
Wir hatten davor dann noch mit im klassischeren Sinne Circle of the Moon auf dem GBA und wir hatten Castlevania Chronicles, das ja auf der PlayStation 1 erschienen ist. Und wenn ich mich nicht komplett täusche, war das eigentlich nur ein. War das eine Art Remake des ersten Teils oder war das sogar nur ein Port des ersten Teils?
Welches Welches meinst du? Chronicles? Das war quasi ein Remake von diesem PC, von der PC. Und es gab ja dieses X8.
Ja, du meinst, ne? Genau, X80.000.
Genau, Computer. Genau, das war halt auch letztendlich Simon Belmonts Story. Nur eine andere Version
davon. Okay, gut. Ja, genau, das meine ich nämlich. Die hatten wir. Also wir hatten da diese zwei klassischeren. Die zählen aber jetzt nicht richtig. Wenn man mal genau sieht, darauf achtet, dann ist Harmony of, wir hatten die ganzen GBA-Titel, genau, die hatten wir sogar davor.
Genau.
Sie hatten aber nach dem N64 aber unbedingt natürlich am 3D festhalten wollen und der nächste Heimkonsolen-Ableger, weil sie auf dem Handheld jetzt gut mit den 2D-Nähern gefahren sind wieder, wollten sie aber wieder ins 3D-Ding gehen.
Genau.
Und deswegen haben wir es hier auch mit einem 3D-Action-Adventure zu tun, aus der Third-Perspektive.
Genau.
Und dazu jetzt meine Frage, weil du hast ja auch die N64-Teile gespielt. Funktioniert es denn besser als in den N64-Teilen des 3D?
Jein. ganz klares Jein. vom reinen Spiel, ja. Aber vom Level-Design, nein. Also ich finde, vom Level-Design hätte sich Layman of Innocence durchaus, oder Igarashi, durchaus am N64-Teil orientieren können. Das hat nämlich wesentlich coolere Level und wesentlich einfallsreichere Level. Das ist nämlich der ganz klare Schwachpunkt von Layman of Innocence, nämlich dass die Level recht öde sind.
Ja, gut.
Weil, sagen wir mal so, es sind immer jeder, also es gibt halt verschiedene, wieder hier auch, genau wie in allen anderen Igarashi Castlevanias oder diesen Metroidvania Castlevanias auch, gibt es halt verschiedene Segmente des Schlosses, die wir erkunden. Ja, also es ist erst zum Beispiel House of Sacred Remains, es ist quasi eine Kapelle, dann gibt es das Anti-Soul Mystery Lab, ein Ghostly Theater, Garden Forgotten by Time und Dark Palace of Waterfalls, eigentlich ziemlich coole Namen. Leider werden die Level selber dem nicht sonderlich gerecht, denn zwar gibt es immer in jedem von diesen Abschnitten besondere Räume, aber die meisten sind wirklich Copy und Paste, gleiche Hallen, die einfach miteinander verbunden sind. Ja, und durch die man läuft. Es kommt hinzu, dass bei Layman of Innocence der RPG-Aspekt im Gegensatz zu den Vorgängern, auch gerade Symphony of the Night oder jetzt den GBA, Teilen, sehr zurückgefahren wurde. Also es gibt keine Level-Ups und so weiter mehr. Es gibt zwar Möglichkeiten, den Charakter aufzubessern, aber nicht sonderlich viele. Es gibt kaum unterschiedliche Peitschen, also eine ganz wenige, ein paar Relikte, die man anziehen kann und mehr nicht. Also der RPG-Aspekt ist wirklich extrem runtergefahren worden und deshalb gibt es auch gar keinen Grund eigentlich, so zu erforschen, wie das in den anderen Teilen immer war, weil man halt immer neue Gegenstände gefunden hat, aufregende neue Items und so weiter, und die gibt's ja einfach nicht. Ja.
Okay, so. Das ist natürlich schade. Also, klingt hier jetzt nicht so gut. Ich habe halt gesehen, es hat eine Durchschnittswertung von 79 bei Metacritic. Würdest du das bestätigen, dass das passt, oder findest du, weil, wenn ich dich so höre, klingt es für mich eher so, dass es zu hoch angesetzt ist, weil 79 ist immer noch eine gute Wertung.
Also ich würde auf jeden Fall im 70er-Bereich, würde ich auf jeden Fall objektiv verorten, würde ich glaube ich sagen, weil es ist schon spielerisch, ist es schon gut, ja, also der Leon spielt sich wirklich gut, der ist nicht so gut wie jetzt Dante oder Ryuha Hayabusa oder so, also jetzt Devil May Cry oder Ninja Gaiden oder so, so gut ist es jetzt nicht, wenn man jetzt die kontemporären Action-Spiele aus dieser Zeit mit in Betracht ziehen sollte, aber es ist gut, es macht Spaß, es ist auf jeden Fall nicht so hakelig wie in den N64-Teilen. Aber das N64 hat zum Beispiel so coole Abschnitte, wie zum Beispiel dieses Herrenhaus oder diesen Teil, wo man mit dieser blutenden Statue und so weiter. All das hat Layman of Innocence halt nicht. Das ist halt schon, er hat halt, der Igarashi, da merkt man, dass er vielleicht wirklich eher 2D-Spiele machen kann. Denn das sind halt, die Karte ist halt wirklich wie so eine Metroidvania-Karte, aber es sind halt wirklich Räume, die halt mit gleichförmigen Korridoren verbunden sind. So, und da ist nicht so viel. So.
Man muss ja oft sagen, dass der Wechsel von 2D zu 3D vielen Entwicklern ein bisschen schwerer gefallen ist. Klar, man darf ja auch nicht sagen, er ist der Alleinschuldige, weil er ist ja der Producer von dem Ganzen nur gewesen.
Genau.
Er ist nicht der Level-Designer in dem Sinne.
Genau. Genau.
Aber also, er hat das ganze Projekt halt betreut. Er ist der Hauptverantwortliche und damit steht er hinter dem ganzen Ding und ist dafür verantwortlich, es abgesegnet zu haben.
Genau. Also ich... Es hat positive Aspekte. Wie gesagt, das Spiel spielt sich sehr flüssig. Für Castlevania-Fans gibt es natürlich ganz viele Story-Infos und so weiter. Es sind viele klassische Gegner dabei. Es gibt noch einen ziemlich coolen optionalen Boss, den Forgotten One, den man freischalten kann, der auch relativ schwierig ist. Und so, also es hat schon viele positive Aspekte. Und die Musik ist hervorragend. Also Michiru Yamane ist ja wieder für den Soundtrack verantwortlich gewesen. Absolut hervorragender Soundtrack. Ayami Kojimas Artworks, ne, jetzt auch im von dem Titel, von den Charakteren und so, super, super gut, richtig atmosphärisch. Mhm. Und auch die Grafik und so ist halt auch atmosphärisch. Du hast da halt wirklich in dieser Kapelle das Licht, was da so durchscheint und so durch die Fenster scheint und so weiter. Hat eine wirklich gute Atmosphäre, aber es ist halt vom Level-Design her zu gleichförmig und zu viel Copy und Paste, leider.
Okay. Damit können wir eigentlich fließend auch übergehen zum nächsten Spiel, das ja auch für die PS2 erschienen ist. Mhm. Und man kann ja sagen, wir haben ein sehr ähnliches Team in der Zusammensetzung. Ayami Kojima als Artist, Michiru Yamane als Komponist, damit Yuka Watanabe. Und Koji Igarashi natürlich wieder als Producer. Als Director nicht, da ist Takashi Takeda verantwortlich gewesen, jetzt für Curse of Darkness. Curse of Darkness ist halt 2 Jahre später erschienen etwa. Mhm,
genau.
Und war, wenn man so will, der direkte Nachfolger. Ich glaube, dazwischen ist Dawn of Sorrow erschienen. Wobei Dawn of Sorrow ziemlich zeitnah zu Curse of Darkness erschienen ist. Die sind ja beide 2005 erschienen. Jetzt ist es Curse of Sorrow, muss man sagen, Curse of Darkness, meine ich, spielt ja deutlich später, 1479. Mhm. 3 Jahre nach Castlevania 3. Und man spielt wie in Castlevania 3 Trevor Belmont.
Nee, das heißt, den spielt man nicht. Den spielt man gerade nicht. Man spielt den nur in dem... der ist zwar drin, aber der Hauptcharakter heißt anders. Moment, der heißt...
Hector.
Hector,
ganz genau. Hector ist der andere Spielbar. Ich dachte, okay. Ich dachte, man spielt beide. Also, soweit ich es gesehen hatte, spielt man nicht beide Charaktere irgendwie. Nee. Deswegen dachte ich...
Nee, der Trevor ist quasi da wie Richter Belmont in Symphony of the Night. Also der Charakter, den du dann spielst, wenn du es durchgespielt hast, sozusagen. Sagen. So ein extra.
Okay, gut, dann war das, was wahrscheinlich da.
Genau.
Okay, ja. Aber die Nähe zu dem dritten Teil ist hier halt schon sehr interessant, wie ich finde.
Ja.
Dass sie die gesucht haben mit dem Spiel, statt dass sie den sich ein bisschen an Lamnet of Innocence rangehängt haben. Jetzt storymäßig, ja, Hector muss halt in das verlassene Schloss um. Ich glaube, es war der Devil Forge Master.
Genau, Isaac ist sein Rivale, genau.
Ja,
ganz genau.
Jetzt meine Frage: Ist es gameplay-technisch sehr ähnlich zu Lamnet of Innocence? Weil, was ich gesehen habe, es hat die deutlich schlechteren Wertungen. Es steht über 70% im Durchschnitt. Mhm.
Komischerweise hat mir Curse of Darkness besser gefallen als Lamnet of Innocence. Weil es wieder mehr RPG-Elemente hat.
Ja? Okay.
Es hat wieder Level-Ups, es hat unglaublich viele verschiedene Waffen, die man auch selber schmieden kann. Also man findet Materialien bei Gegnern und daraus kann man neue Waffen schmieden, die Waffen upgraden, kombinieren und so weiter. Und das macht halt unfassbar viel Spaß, da die verschiedenen Waffen auszuprobieren. Und das, finde ich, hat das Spiel durchaus bei mir noch so ein bisschen... noch ein bisschen angehoben, so von der vom Ganzen. Aber insgesamt kann man sagen, ist das Spiel schon eine Art von einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, kann man sagen.
Ja, gut, das ist natürlich dann wieder so genau das, was ich mir eigentlich erwartet habe. In ein paar Punkten wird es besser sein, aber insgesamt wird es nicht so gut sein, also nicht so da rankommen.
Ja, genau. Also man muss erstmal sagen, es spielt halt nach Castlevania 3, wie gesagt. Castlevania 3 ist ja einer der, das hat der Igarashi immer gesagt, eines seiner absoluten Lieblingsspiele. Und deshalb hat er dann als selbst als Fan quasi sozusagen da seine eigene Fortsetzung zugemacht. Und leider wird das Szenario halt kaum verwendet tatsächlich. Der Trevor Belmont kommt vor, aber die anderen Charaktere kommen halt überhaupt nicht vor. Es gibt Grant, Cypher oder Alucard kommen nicht vor in dem Spiel. Stattdessen geht's halt um diese Devil Forge oder diese Forge Master. Also man hat da auch immer so einen kleinen Familiar dabei, der ja auch auflevelt und auch sich verwandelt, also sich entwickeln kann oder aufleveln kann, aber separat von Hector selber. Da kann man dann auch unglaublich viele verschiedene Formen freischalten von diesen Innocent Devils. Und ja, er trifft dann halt auch verschiedene Charaktere im Laufe des Spiels. Das ist dann halt Trevor Belmont, das ist Saint Germain. Ne? Ich glaube, über den hatten wir schon mal in irgendeinem anderen Podcast gesprochen, in Zeitreisenden Alchemisten. Dann Julia, das ist eine Hexe, die dann aber so einen Shop führt, wo man dann Sachen kaufen kann und so. Und aber da ist auch die Story wirklich sehr zurückgenommen. Also der Hector trifft dann auf irgendeinen Charakter, dann sprechen die kurz, so wie sie sich so gerade kurz getroffen haben, und dann sind sie es wieder vorbei. Es ist so ein bisschen witzig eigentlich irgendwie. Diese, so, ach, da ist ja wieder ein neuer, hallo, wie geht's? Und dann reden die kurz miteinander und dann ist wieder nichts die ganze Zeit. So. Ist dann irgendwie schon ein bisschen komisch. Dracula ist halt tot, offiziell in diesem, weil er wurde ja kurz vorher da in Castlevania 3 besiegt, aber sein Fluch ist halt noch über dem Land. Und da geht's halt drum, dass man diesen Fluch beseitigen muss. Deshalb auch, halt auch Curse of Darkness. Und wie gesagt, es hat mehr RPG-Elemente, es hat ein cooles Kampfsystem, es macht halt Spaß zu kämpfen, hat aber tatsächlich wieder exakt die gleichen Probleme vom Level-Design her. Das Level-Design her
sind irgendwie schon erwartet.
Ja, sind wieder exakt lange Korridore, die irgendwo hinten im Nebel verschwinden, die alle extrem gleich aussehen. Und zum Ende her werden die einzelnen Level halt auch immer, immer länger. Also die meiste Zeit verbringen wir tatsächlich in der transsilvanischen Wildnis diesmal, was eigentlich ganz cool ist, denkt man. Aber die Level selber sind halt so, sind halt wieder einfach Korridore, durch die man läuft, die irgendwie miteinander verbunden sind. Diesmal gibt es zwar ein bisschen mehr zu entdecken wegen dem RPG-Modus, ne? Aber sind halt teilweise richtig langweilig. Also du hast da so eine Berglandschaft, die ist halt sehr braun. Irgendwie, du hast dann mal ein Dorf, ein Aquädukt hast du mal zwischendurch, du hast einen Wald und so, einen Ruin von der Burg, dann also von Draculas Burg und so weiter, irgendeinen magischen Korridor außer so also einer anderen Dimension und so, aber die sind halt alle so ein bisschen so, also da hätte man noch mehr draus machen können einfach, ne? Und Und wie gesagt, gegen Ende ziehen die sich unglaublich. Ich weiß noch, dass das so das Letzte, das ist dann natürlich Draculas Schloss. Das zieht sich so unfassbar. Und dann du läufst halt dann die ganze Zeit durch gleich aussehende Gänge und gleich aussehende Räume, die dann halt mit Gegnern halt voll sind und so. Und ja, also, wie gesagt, also ich sag, wenn ich die Igarashi wirklich da oder das Game oder das ganze Team wirklich am N64, wirklich die guten Aspekte von dem N64-Teil genommen hätten, dann wäre das auch was gewesen. Aber so finde ich, dass da hätte man wirklich mehr draus machen können.
Ja. Ja, ist eigentlich schade drum.
Ja.
Dass wir das nicht hier hinbekommen haben,
genau,
muss ich sagen.
Genau, aber wie gesagt, die guten Aspekte vom N64-Teil, die waren ja da. Ne? Es gab richtig coole Levels, sie hatten richtig coole Ideen da. Nur dann eine bessere Steuerung, bessere Sprungpassagen und so weiter. Das ist alles so ein bisschen ne, so modernisiert und einfach ein bisschen besser. So. Das wäre es irgendwie gewesen, so glaube ich.
Ja. Ja, für die N64-Teile war ja Igarashi nicht verantwortlich.
Genau. Und da sagt er auch, ja, mit denen hatte ich überhaupt nichts zu tun, weil die auch nicht gut ankamen. Und deshalb sind die ja dann auch aus dem Kanon rausgeschmissen worden. Also finde ich dann auch so, ja, ist so ein bisschen, ne, ja.
Ja, Igarashi möchte, habe ich immer, also, es kommt einem so vor, als wolle er nichts mit den Sachen zu tun haben, die ihm persönlich nicht gefallen.
Genau, nicht persönlich gefallen haben oder wo er persönlich nicht so dran beteiligt war. Wo dann ja. An Castlevania 3 war er jetzt auch nicht beteiligt, aber ist halt sein Lieblingsteil. Das mag
er halt.
Genau, mag er.
Ja, und
genau.
Das, ich glaube auch, wenn er jetzt einen Teil hätte, an dem er nicht beteiligt war, der aber bei Fans unglaublich beliebt ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir den trotzdem berücksichtigen.
Richtig, genau.
Ja, aber gut. Zu Curse of Darkness noch kurz. Es ist ja nicht nur für PlayStation 2, sondern auch für die Xbox erschienen. Und da wäre vielleicht noch die ganz interessante Info, dass es auf der Xbox eine 74% Durchschnittswertung hat.
Ja, weil das tatsächlich, glaube ich, ein bisschen flüssiger läuft.
Hätte ich mich jetzt auch fast gedacht, was die etwas stärkere Konsole ist.
Genau. Aber es gab ein einziges Item, so ein Moai-Kopf, so typisch Konami halt, ne? Den konnte man freischalten in Curse of Darkness, aber nur mit einem Save-Game von Layman of Innocence. Also deshalb konnte man diesen Gegenstand in der Xbox-Version nicht bekommen.
Okay.
Ne? Das ist aber so, das ist der einzige Unterschied.
Okay. Gut. Ja, das sind die beiden PS2 Castlevanias. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung, gut zu sagen, ist der nicht, ins Jahr 2008.
Auf die Wii.
Da ist nämlich dann, auf die Wii, genau, auf die Wii kommen wir nämlich jetzt. Jetzt kommen wir wieder zu Nintendo. Da ist nämlich am 18. November 2008 in Nordamerika, dann am 15. Januar 2009 in Japan und am 20. März 2009 in Europa Castlevania Judgment erschienen. Das ist ja ein ganz eigenes Ding wieder ist. Interessanterweise war Koji Igarashi hier übrigens auch daran beteiligt
als Producer. Ja, ja.
Weil Castlevania Judgment ist kein Action-Adventure oder Metroidvania oder wie auch immer. Es ist ein Fighting-Game.
Ganz genau, ein 3D-Fighting-Game. Ganz genau, mit Castlevania-Charakteren halt.
Ja, genau. Und mit Motion-Sensing-Controls, der Remote, Nutzung vieler bekannter Elemente wie Sub-Weapons und so weiter und so fort. Ich meine, es waren 14 spielbare Charaktere.
Ich gucke mal.
Im Spiel, aus verschiedenen Castlevania-Teilen.
Richtig, 14 sind es, ja.
Ja, genau. Also Alucard ist dabei, Camilla aus Simon's Quest ist dabei, Süfer ist dabei.
Simon Belmont natürlich. Maria ist,
was?
Simon Belmont ist natürlich dabei.
Ja, Simon, Trevor sind dabei, Shanoa aus Order of Ecclesia ist dabei. Ich denke daran, dass sie relativ beliebt war als Charakter.
Richtig.
Man kann den Golem aus Haunted Castle spielen.
Death, also der Tod, ist ein spielbarer Charakter.
Genau, Dracula natürlich auch.
Der Werwolf Cornell, der ist ja sogar aus dem N64-Teil.
Genau, der ist auch dabei. Also sie haben hier schon versucht, ein paar reinzupacken. Und haben halt ein Fighting-Game draus gemacht.
Ja.
Ist ja keine schlechte Idee an sich.
Nö.
Castlevania Charaktere bieten sich definitiv dafür an. Könnte man ja so ein bisschen in die Soul Calibur-Richtung rücken, mit Waffen und so weiter und so fort.
Und auch da ist, und ich meine, Soul Calibur hat ja einen super guten Singleplayer, sehr ausladenden RPG-ähnlichen Singleplayer-Modus, wo man, ne, wo man noch viel hätte.
Genau.
Ne, sowas wäre richtig gut gewesen.
Ja. Gab's nicht irgendwie auch Kämpfe gegen klassische Castlevania-Monster? Oder ich bin mir nicht mehr ganz
sicher. Das weiß ich nicht mehr.
Es gab irgendwie so Stages, in denen du gegen so non-playable Characters, gegen Zombies und so kämpfen konntest.
Ah, okay, okay.
Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Auf jeden Fall muss man halt sagen, ja, das ist halt ein Fighting-Game, aber es ist kein gutes Fighting-Game.
Nee.
Also es ist echt kein gutes Fighting
Game. Man muss auch sagen, das Charakterdesign ist halt nicht von Ayami Kojima. Und das fällt halt direkt auf. Ne? Die Charaktere sehen halt komplett anders aus, als man sie aus den anderen, aus den anderen Spielen kennt. Ja. Wirkt halt so ein bisschen, genau, war das nicht sogar der Death Note gemacht hat, wer war denn?
Was meinst du jetzt?
Der Charakterdesigner.
Der Charakterdesigner ist Takeshi Obata, der hier Mangaka von Death Note.
Genau. Weil das kommt bekannt vor, so dass der Stil ist bekannt, so irgendwie, ne? Kann man erkennen. Aber die Charaktere sehen halt komplett anders aus zu dem, wie man es halt von Castlevania kennt. So.
Ja. Ne? Also, natürlich muss man hier sagen, es ist der Zeichner von denen, weil der Autor von den Sachen ist ja jemand anderes.
Genau.
Richtig. Ja, aber er und Tsugumi Oba haben ja Death Note Bakuman zum Beispiel umgesetzt.
Ach so, ja.
Ja.
Genau.
Der hat noch andere Sachen, die man kennen kann, denke ich. Also Takeshi Obata, aber das sind so die bekanntesten Werke von ihm jetzt. Und ja, der war halt damals das Charakterdesign gemacht, warum auch nicht?
Warum auch nicht, genau.
Es gibt einen Singleplayer in dem Spiel, das weiß ich noch. Und ich denke mal, das wird auch diese Level sein, die ich da irgendwie im Kopf habe. Es hat sich halt, wie gesagt, nicht gut gespielt. Es nutzt die Wi-Fi-Connection und kann auch mit Order of Ecclesia gekoppelt werden, um Bonus-Content freizuschalten in beiden Spielen. Ich weiß aber ich sag nicht mehr, was das war. Ich glaube, irgendwelche Stages waren das oder
Das
sowas.
kann gut sein, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
Ja, und ich glaube, verschiedene Farbpaletten für Charaktere.
Okay.
Ja, es gab auch eine Geschichte, die irgendwas mit einem Time Reaper zu tun hatte, der Charaktere aus 10 Jahrtausenden, also irgendwie, also aus verschiedenen Zeitaltern zusammenführt und so
Genau,
weiter und so fort.
weil die Charaktere durften sich ja teilweise, außer jetzt Alucard, der ein Vampir ist, eigentlich durften sich der Rest nie getroffen haben. Ne?
Ja, deswegen, also Dracula vielleicht noch
Ja
ein
gut,
paar mehr,
Dracula,
aber
Camilla
oder
oder
der Tod,
Tod, genau.
ja. Aber der Time Reaper bringt die halt irgendwie zusammen. Hat auch mit dem Charakter Aeon zu tun. Das ist der einzige Originalcharakter in dem Spiel. Und es geht im Endeffekt darum, Time Reaper zu vernichten. Das ist so diese grobe Story. Ja, wie gesagt, die Durchschnittswertung von 49% sagt schon viel
Die
aus.
sagt sehr viel aus, ja. Da war.
Es ist ein sehr hektisches Spiel. Man muss nicht mit Wiimote spielen, man kann auch mit Classic Controller oder Game Controller spielen. Und es gibt natürlich auch Online-Kämpfe. Man kann einiges freischalten in dem Spiel auch. Aber es ist eine überladene Steuerung. Die Kamera funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Keine Ahnung. Also ich hatte keinerlei Spaß. Ich habe zum Glück nie selbst gekauft.
Ich habe es auch nicht
Ich habe
selber
es nur
gehabt.
ausgeliehen gehabt.
Ich habe es auch nicht selbst gehabt.
Aber ja, damals noch Videotheken.
Ja, genau. Also es ist das einzige Castlevania aus dieser Zeit, was ich nicht habe tatsächlich. Sonst habe ich ja alle, die irgendwie physisch
Ja.
verfügbar sind oder waren.
Also ich kann wirklich nur sagen, es ist kein gutes Spiel gewesen. Wurde damals von A-Thing entwickelt, einem Studio, das es immer noch gibt. Und das im Laufe der Jahre einige Spiele entwickelt hat, die man vom Namen her kennen kann. Die hatten schon früh zum Beispiel den GBA-Spiel Kuru
Ach
Kuru Kururin
ja, okay.
entwickelt. Die hatten verschiedene Bloody Roar-Spiele
Ah ja, da
entwickelt.
hatten sie ja zumindest Erfahrung mit Fighting Games, ne?
Genau, sie haben zu Anime-Spiele, Inuyasha, Bleach, zu Fate hatten sie auch mal was entwickelt. Fate Unlimited Codes damals war von ihnen. Sie hatten Tatsunoko vs. Capcom Cross Generation of Heroes für die Wii damals entwickelt. Dieses Fighting Game mit Tatsunoko, also bestimmten Charakteren von Anime und Manga war das ja.
Genau.
Und Capcom-Charakteren des Fighting Game hatten sie entwickelt. Und wenn man mal auf die jüngeren Sachen schaut, dann sind da so, also jünger in Anführungszeichen, sie haben Monster Hunter 3 Ultimate zum Beispiel zusammen mit Capcom, Monster Generations Ultimate. Sie waren für die Portierung von Pikmin 3 Deluxe auf die Switch zuständig. Haben zusammen mit Nintendo Teile, man muss wirklich sagen, Teile von Nintendo Switch Sports entwickelt. Ich glaube, da geht es aber nur um das Basketball-Update.
Ah ja, okay.
Und bei Pikmin 4 waren sie auch beteiligt.
Okay, immerhin, also haben die, so sind die auch bis heute noch aktiv, ne?
Ja, genau, die gibt es heute. Gerade dieses Jahr, das neueste von ihnen ist ein Spiel zu Hunter Hunter, also diesem Anime. Das müsste ein Mobile Game gewesen
Ah,
sein.
okay.
Mobile. Nee, stimmt nicht, gar nicht. Das ist das Fighting Game. Das Fighting Game, das für Switch, PS5 und PC dieses Jahr
Ach
erschienen ist. Das
so,
war
ah,
das.
okay.
Und das auch in Arcade-Hallen jetzt veröffentlicht wurde, diesen Monat noch nachträglich. Das ist im Juli ist das für die Konsolen erschienen und jetzt am 15. Oktober war das, glaube ich, ist es nochmal für Arcade-Hallen erschienen.
Okay.
Das ist von Arc System Works und Bushiroad Games auch mit denen zusammen umgesetzt worden. Ja, also man merkt, es ist kein unerfahrenes Studio, aber bei dem Spiel hat es irgendwie nicht geklappt damals.
Ja, ich weiß auch nicht. Das damals, also zu diesem Zeitpunkt, ne, war ja Castlevania, würde ich immer sagen, in so einer sehr prekären Situation. Ne?
Ja.
Das war ja, da war der Igarashi, Der war schon, glaube ich, schon so ein bisschen am Abschuss, war der von Konami, weil der hat ja irgendwie zu einer E3 hat er ja mal irgendwie so einen ganz kurzen Trailer gezeigt, so einen neuen 3D-Castlevania mit Alucard, so ein ganz kurzer, da worauf wo ja nichts draus geworden ist. Also das, ne, so. Und die beiden PS2-Castlevania, so nach langsam die ganzen DS2D Castlevania, es waren da mittlerweile ja auch schon alle drauf, war da schon, das Dings war schon draußen, ne? Das Out of Ecclesia war da zu dem Zeitpunkt auch schon draußen, oder?
Ja, das ist ziemlich, du meinst zum Zeitpunkt von Curse of
Mm,
Darkness.
nee,
Nee, du meinst
zum
Judgment.
Zeitpunkt von Judgment, ne, genau.
Von Judgment. Ja, Shanoa ist ja mit im Spiel sogar drin.
Richtig, stimmt,
Also
ist
ja.
ja, sie ist ja drin, genau,
Es gibt ja
deshalb.
auch diese Konnektivität zwischen den beiden Spielen.
Genau, und das, da merkte man schon, dass es für den Igarashi langsam, glaube ich, so ein bisschen prekär wurde auf seiner Position da als oder überhaupt mit der Serie, weil viele japanische Entwickler da ja mit den HD-Konsolen nicht klarkamen und auch da nach Westen ausgesourced haben und so weiter, was dann ja später, sprechen wir es heute nicht mehr drüber, aber zu den Lords of Shadow Spielen führte dann, ne? Und ich glaube, das war so ein bisschen so das hintere Ende von Castlevania sozusagen, so es ging den Bach runter.
Ja, obwohl sehr viel veröffentlicht wurde, muss man
Ja, das
tatsächlich
stimmt, das
sagen.
stimmt, genau.
Weil wir hatten ja auch noch 2007 die Dracula X Chronicles, das sind Remaster von Rondo
Richtig.
of Blood und Symphony of the Night.
Für die PSP.
Genau, und die kamen ja später dann auch nochmal auf die anderen, auf PS3, PS4, glaube ich auch. Ich habe es für die PS4 definitiv. Aber ja, es stimmt. Und dann kam halt, das ist auch so ein Zeichen,
Ja.
sie haben es dann nochmal versucht, 2009 auch, was jetzt, sogar parallel. Es ist sogar minimal früher als Judgment erschienen. In Japan. Nee, stimmt nicht. In Japan ist es. Nee, stimmt. Es ist kurz danach erschienen. 2009 halt auch. In Japan ist ja Judgment auch erst 2009 erschienen. Im Oktober 2009 ist nämlich in Japan, im Dezember 2009 in Nordamerika und im Februar 2010 in Europa dann Castlevania The Adventure Rebirth erschienen. Und das war ja ein WiiWare-Titel.
Genau.
Also. Download-Spiel für die Wii.
Und gibt's auch bis jetzt nur dafür, ne?
Ja, genau. Es wurde nie neu
Nee.
veröffentlicht, was ich sehr schade
Ja,
finde,
und
ehrlich
es
gesagt.
Download-Only-Titel und nur für die Wii damals eigentlich nicht
Ja,
mehr
wir haben den
für.
Titel noch nicht gesagt.
Ach so.
Castlevania The Re Adventure Rebirth, sollte ich
Ja,
vielleicht noch erwähnen.
so, genau,
Also,
richtig.
ein Remake des ersten Gameboy-Spiels von 1989. Und
Genau.
das war ja auch ein gutes Spiel. Wenn man so will. Hätte ich es mir gewünscht auf der Collection von der ersten Collection, auf der Anniversary Collection, mit der auch der Gameboy-Titel drin.
Ja, stimmt, das hätte gepasst, ja.
Ja. Ist aber nicht drin gewesen. Und jetzt mal abwarten. Sie können es als Bonus jederzeit in einen anderen Teil hinzupacken, theoretisch.
Ja.
Interessant an dem Ganzen ist, dass dieses Spiel damals von M2 entwickelt wurde.
Ja.
M2 hat später unter anderem die ganzen Castlevania Collections
Ah
umgesetzt
ja.
für Konami. Also diese haben die Anniversary, die Advance und ich meine auch die Dominus. Die Dominus haben sie definitiv auch umgesetzt. Sie haben auch andere Sachen umgesetzt, zum Beispiel die Contra Anniversary Collection damals oder die Collection of Mana für Square Enix.
Ja, es gab ja dann auch Gradius Rebirth und Contra Rebirth. Das waren ja dann auch noch, ne, in dieser Rebirth-Reihe, da gab es ja dann diese drei
Ja,
Titel quasi, ne?
genau. Ich weiß nicht, ob sie für die auch zuständig waren. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich gehe jetzt mal eher davon aus. Was sie
Doch,
definitiv
sind
auch
sie, haben sie gemacht, ja.
sind sie auch, okay. Also sie haben sehr viele von diesen Collections halt jetzt auch gebracht in den letzten Jahren. Also Namco Museum, Dings Space Invader 90, Gradius Origins war jetzt auch von ihnen.
Richtig, ja.
Das war ja. Die Metal Gear Solid Master Collection, Volume 1, war
Stimmt,
auch
die
von
war auch
ihnen.
von denen, richtig,
Ja,
ja.
also die sind Spezialisten auf sowas. Und hier haben sie halt ein Remake des Gameboy-Teils entwickelt. Und es ist jetzt sicherlich nicht das beste Castlevania-Spiel, aber es ist ein gutes Spiel.
Ja.
Also auch ich meine jetzt wirklich das Remake auch. Es ist auch ein gutes Remake von dem Spiel. Es ist eine sehr akkurate Umsetzung mit Anpassungen.
Genau. Also man erkennt auch direkt, dass es da, das Remake ist da diese rollenden Augäpfel da, ne, die man ja
Ja.
aus dem Gameboy-Teil kennt. Die sind auch direkt in Rebirth da zu sehen. Und ne, also,
Genau.
ne, genau.
Und nee, also muss ich sagen, war auch eine kleine Überraschung das Spiel. Für mich ist es jetzt, wie gesagt, es ist ein gutes Castlevania-Spiel. Und deswegen finde ich es so schade, dass das bis heute nicht von WiiWare weggeschafft hat. Ich verstehe
Ja,
es irgendwie nicht.
nee.
Einfach auch, weil, ja, es macht doch eigentlich keinen Sinn, das Spiel nicht zu bringen. Und man muss ja auch sagen, damals hat Castlevania damit auch einen gewissen Mut bewiesen, das zu bringen. Vielleicht war es auch so ein bisschen der Grund, sie wollten doch was für Nintendo haben, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja schon, das wusste man ja im Endeffekt schon, dass es ein neues Castlevania geben wird, das nicht für Nintendo-Systeme erscheint, und zwar Lords of Shadow
Genau,
damals.
das war ja schon angekündigt, ja.
Genau, das ist ein Jahr später dann erschienen. Und an dem hier, an dem Remake, ist Koji Igarashi noch beteiligt gewesen. An Lords of Shadow ja dann nicht mehr an den Spielen. Das war ja dann von Mercury Steam entwickelt. Dadurch war ja dann José Raloy, Dave Cox und Hideo Kojima die Producer.
Obwohl
Hideo Kojima halt
ich glaube, der hat nicht so viel gemacht dafür,
Nein, hat er
glaube
nicht. Der war der
ich.
Konami, der war für Konami dabei und der Name stand mit drauf. Ich
Genau.
denke, der hat da so ein bisschen unterstützt bei. Also er hat mitgearbeitet, aber er war eher so der unterstützende Producer. Die Hauptproducer, der Name, der mit Castlevania Lost schon verbunden wird, ist ganz klar Dave Cox, aber ja.
Genau, und ich
Da,
glaube,
darüber reden wir aber, wie gesagt, nicht heute über die Lords of Shadow Spiele. Das ist der
genau.
nächste für den nächsten Castlevania Franchise-Podcast vorgesehen. Aber es ist halt schon interessant, dass Igarashi hier nicht also an diesem Teil beteiligt war. Man kann eigentlich gar nicht so sagen, es ist ein sehr klassisches Castlevania. Also
Ja.
nicht mehr diese Symphony of the Night-Formel, sondern wirklich diese ganz alte Formel,
Ja.
dieses eher Action-Plattform.
Genau, also es
Gameplay.
ist ein Level unterteilt, strikt in Level unterteilt und null RPG-Elemente und halt wirklich ein normales Jump'n'Run, so Action-Jump'n'Run, wie man es aus den alten
Genau.
Teilen kennt.
Ja, und das macht halt auch Spaß, muss man
Ja.
echt sagen. Also
Ja.
das ist wirklich gelungen.
Genau.
Ja. Was dann noch kam, und das war so der Abschluss für Koji Igarashi im Castlevania-Bereich. Fand ich sehr interessant, weil das ist erstmals tatsächlich nur 2 Monate vor Lords of Shadow erschienen. Also vor der westlichen Veröffentlichung von Lords of Shadow. Und zwar Harmony of Despair ist damals im August 2010 für die Xbox 360 erschienen und erst über ein Jahr später für die PlayStation 3. Und da ist noch interessant, dass die PlayStation 3-Version in Nordamerika im September erschienen ist, in Europa im Oktober und in Japan erst im März 2012. Also, wer merkt schon, das ist schon sehr interessant, was für Unterschiede es da gab. Aber hier war dann nochmal Igarashi zuständig für
Ja.
so sein letztes Castlevania, das dann auch nochmal kurz vor Lords of Shadow Erstveröffentlichung hatte.
Und hier finde ich,
Und
ja, und hier finde ich, merkt man das auch, dass es so sein letztes war, weil es ist ja ein Download-Only-Titel und es verwendet halt Assets aus allen alten Castlevania-Spielen, wo er dran beteiligt war und auch ältere Teile halt, aber nichts Neues und ja, es ist halt so typischer Download-Titel aus der Zeit, finde ich so.
Ja, so typischer, wie haben die damals genannt, hießen die Xbox 360 Download-Titel, Xbox 360 Arcade.
Arcade, genau.
Ja,
Genau, ja.
ich weiß nicht, ob es unter diese Reihe gefallen ist, aber es ist so ein typisches. Es ist ein 2D-Metroidvania-Ding, ein Plattform-Ding mit Multiplayer-Fokus,
Genau.
muss man hier sagen. Und es gab 5 spielbare Charaktere. Alucard, Soma Cruz aus, aus welchem Teil war Soma
Hier, Ding ist
nochmal?
der, was aus dem zeitlich dem letzten hier Dawn
Dawn of
of
Zorro.
Dawn of
Dawn of Zorro
Sorrow
war das.
und das der Vorgänger heißt nicht Dawn of
Aria
Sorrow,
of Zorro.
Aria of Sorrow, genau, richtig.
Ja, dann war Jonathan Morris aus Portrait of Ruin dabei. Chanoa of Order of Dings
Ecclesia,
Ecclesia.
genau.
Ja.
Maria war noch dabei, ne? Aus Ordnung.
Nein,
Nee?
andere Spielbare ist Charlotte Orlin aus die müsste aus demselben Teil wie Jonathan sein.
Genau, also so, aus, genau, das Portrait of Ruin. Ruin. Aber Maria gab es genau. Vielleicht dann später als DLC-Charakter oder so.
Das kann sein. Es sollen auch eigentlich 5 sein. Ich habe jetzt 4 gehabt. Oder 1, 2, 3, 4. Nee, ich habe 5 gehabt. Kann sein, es gab ein paar Download-Sachen tatsächlich.
Genau, es gibt ja noch Julius und Yoko. Gibt es auch noch.
Ja, genau, es gab, also das war der Ursprung. Dann gab es DLCs mit 9 Kapiteln. Mhm. Da kamen nochmal 5 Kapitel dazu. Die haben auch neue Bosse hinzugefügt und zum Teil auch neue Charaktere. Mhm. Also man konnte noch Yoko Belnades und Julius Belmont spielen.
Genau.
Genau, die beiden kamen, dann kam Maria und Richter noch dazu.
Ah ja.
Simon Belmont kam dazu in einer 8-Bit-Version. Mhm. Getsu Fuma aus Getsu Fuma Den kam dazu.
Richtig, da gab es auch eine Stage dann.
Ja, das war der Abschluss im Grunde. Das war auch das letzte, was wir veröffentlicht haben, 2011. Das war dann das letzte Kapitel, das sie auch gebracht haben. Mhm. Und dann war das im Endeffekt vorbei.
Ja.
Das ganze Ding. Und wie gesagt, es hatte diesen Multiplayer-Funk. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es selbst nie gespielt.
Ich auch nicht.
Ich habe mich mit beschäftigt, aber ich denke, diese Durchschnittswertung von 68 und 67, ja, es ist bestimmt kein schlechtes Spiel in dem, also im eigentlichen Sinn für das, was es sein will, aber ich glaube nicht, dass es mir wirklich Spaß gemacht hat.
Nee.
Ich finde interessant, dass der Vergleich teilweise mit Monster Hunter in 2D gezogen wurde. Jetzt nicht, weil es ein Monster Hunter Gameplay hat, sondern weil es in der Art der Team-Mechaniken an Monster Hunter erinnert.
Ach so, okay.
Also wie man da zusammenarbeitet.
Okay.
Es sollte hier jetzt auch mit der Vollständigkeit halber mit rein, weil es gehört einfach dazu. Es ist immerhin ein Castlevania-Spiel und es ist auch eins von Koji Igarashi, genauer gesagt das letzte von Koji Igarashi.
Und das, wie gesagt, ich merkt man irgendwie. Das war so die Reste. Ja. Irgendwie habe ich schon ein bisschen den Eindruck.
Ich wüsste auch gerne, wie viel Freiheiten er bei dem Spiel noch hatte und wie viel ihm da zum Teil auch von Konami dann vorgegeben wurde, dass sie einfach noch ein Spiel wollten, weil sie haben ja zu der Zeit echt viel Castlevania rausgeworfen.
Genau.
Lords of Shadow ging halt in eine komplett neue Richtung 2 Monate später und vielleicht wollten sie hier auch nochmal so ein bisschen die Xbox 360 Download, weil 2010 war er bei auf der Xbox 360 das ganze Download-Ding riesengroß.
Mhm, genau.
Es war ja enorm. Hat ja viel dazu beigetragen, dass man überhaupt diese ganzen Download-Indie-Titel und diese kleinen Download-Sachen bekommen hat. Genauso wie WiiWare, aber auch das Xbox-Ding hat da sehr viel zu beigetragen. Und ich denke, da wollten sie einfach nochmal so ein Ding haben und haben es deswegen auch erst später für die PlayStation dann veröffentlicht. Wenn nicht sogar Microsoft da mitgemischt hat, dass sie ein Exklusiv-Ding bekommen haben.
Aber ich glaube auch, dass der Igarashi da kaum Freiheiten hatte, sondern dass es quasi so, der macht dieses Download-Spiel. So, der konnte da zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr machen, weil man ihm die Serie ja quasi dazu in Zeitpunkt auch schon aus den Händen gerissen hatte, genau, quasi.
Man muss hier aber auch anmerken, ganz wichtig, er war bei den letzten Spielen, also die meisten Spiele, fast alle Spiele, die wir heute besprochen haben, nicht alle, war er Producer. Er hat Szenario-Writer, war er noch bei Lament of Innocence, bei Curse of Darkness, bei den GBA-Spielen, bei Order of Ecclesia war er schon wieder nur Producer, bei Judgment genauso. Mhm. Adventure Rebirth, Harmony of Despair waren auch reine Producer-Aufgaben. Das heißt, er hat auf die Geschichte und das Gameplay zwar Einfluss genommen, aber nicht mehr als Autor, als beteiligter Autor, was ja auch nochmal so ein Unterschied ist.
Ja.
Ja, und das darf man halt nicht vergessen. Er hat natürlich dann, muss man ja sagen, also er war ja dann weg, hat dann für Konami noch 2 andere Spiele entwickelt, die wahrscheinlich den meisten nichts sagen werden, was auch daran liegt, dass die in Europa, soweit ich weiß, also das eine ist definitiv nicht in Europa erschienen, das ist nur in Japan und in Amerika erschienen, das ist Otomedius Excellent, das ist so ein Scrolling-Shooter-Ding.
Ja.
Das glaube ich nicht sonderlich gut sein soll.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Und er hat noch Lead Mies veröffentlicht, was so ein reiner Xbox Live Arcade-Titel ist für Kinect damals gewesen, das auch nicht die besten Wertungen eingefahren hat. Und
dann hat er dann auch irgendwann Konami verlassen.
Dann war er 7 Jahre sogar weg. Danach hat er 7 Jahre keine Spiele mehr
entwickelt. Ja, genau. Ja, genau.
War er erstmal raus. Und dann ist er mit Bloodstained Curse of the Moon Das ist das eher an NES-Dinge angelehnte kleinere Projekt von Bloodstained. 2018 zurückgekommen und 2019 hat dann das davor schon angekündigte, über Kickstarter finanzierte Bloodstained Ritual of the Night, was ja sehr stark von Symphony of the Night, ich denke mal deswegen auch Ritual of the Night, veröffentlicht. Und damit ist er ja dann zurückgekehrt zu seinem. Er hat auch Curse of the Moon 2 entwickelt, zu Bloodstained, was wieder eher den 8-Bit-Castlevanias
Die
entspricht.
fand ich auch immer
Und soweit.
besser als die, als das, dieses
Ich habe die nicht
Metroidvania.
gespielt,
Ah,
ehrlich
okay.
gesagt.
Die fand ich ja
Also den gesamten
tatsächlich.
Bloodstained. Ich habe noch nicht ein Bloodstained heute gespielt.
Ah, okay.
Bisher. Ich will sie noch spielen, aber bisher ist es noch nicht so. Ja, soweit ich weiß, arbeitet er ja immer noch an einem Nachfolger
Ja,
von
genau,
Bloodstained.
ganz genau.
Ja,
Ganz
aber ob
genau.
das abwarten, wann das kommt, weil das ist schon eine ganze
Ja,
Weile.
die Haupt, Miriam heißt sie ja, glaube ich, die Hauptdarstellerin aus Bloodstained, die ist dann immer in anderen Spielen aufgetaucht. Ich glaube, hier in Blasphemous taucht sie auf, im ersten Teil, da gibt es so ein DLC mit ihr.
Ja, genau,
Und
müsste irgendwas sein. Das ist, sie
genau.
wurde gerne mal für andere Sachen dann auch verwendet, der Hauptcharakter. Das weiß
Genau,
ich sogar,
genau,
ja.
genau. Aber sie ist halt, aber jetzt ein zweites
Ich
Bloodstained
will.
gab es noch nicht.
Nein, nein, das soll kommen, aber ja,
Muss
ist
ich
halt die
sagen,
Frage.
bin ich sehr gespannt, wie sich das in dem heutigen Metroidvania-Markt schlagen wird. Weil als das rauskam, da war Metroidvania nur halt die Igarashi-Sachen. So. Und jetzt mittlerweile gibt es ja, es gibt Hollow Knight, es gibt und so weiter und so fort.
Log, aber warte mal. Als Bloodstained rauskam, das war 2018, 2019, da gab es auch schon andere Metroidvanias. Ich würde sagen, es ist sogar, weil Hollow Knight ist 2017
Ach
erschienen.
so, tatsächlich,
Bloodstained
okay.
kam später.
Ah, okay,
Ja.
tatsächlich, okay.
Er hat es vorher angekündigt, hat es aber später
Ah, okay,
veröffentlicht.
okay.
Also, ich denke, das hat auch dazu geführt, dass gerade, ich denke, dass gerade Ritual of the Night besser angekommen wäre damals, wenn es nicht Hollow Knight und vergleichbare Spiele vorher gegeben hätte. Also ich denke, Riddle of the Night, wie das wahrgenommen wurde als bei der Veröffentlichung, das hat ein klein wenig unter den bereits bestehenden Metroidvania-Markt, der einfach gewachsen war, sich verändert hat,
Ja,
gelitten.
das stimmt, das stimmt.
Ja.
Auch wegen der Präsentation, finde ich. Die war ja auch diese 3D-Hintergründe und so, finde ich, sind auch nicht so der Riesenbrüller. Und so, also deshalb, ja, deshalb, also zum Beispiel finde ich Blasphemous zum Beispiel viel schöner oder Hollow Knight oder so, ne? Also, warum er sich dafür diese 3D-Hintergründe entschieden hat, weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich, vielleicht hat er einfach,
Ja,
ne?
das ist so die Frage. Ich meine, das nächste Spiel wird genauso aussehen wieder.
Ja,
Also,
es stimmt.
ich finde es die jetzt auch nicht wunderschön. Erinnere mich sehr an diese typischen. Ja, PlayStation 2 PC-Dinger aus den frühen 2000ern. Vielleicht mag er das einfach.
Vielleicht, ja.
Also der Nachfolger heißt übrigens Bloodstained the Scarlet Engagement. Da hat man ja auch schon was zu
Stimmt,
gesehen.
da gab's auch einen
Gab es ja einen
Trailer.
Trailer. Ich meine, da gab es einen Trailer sogar in der Nintendo Direct mal. Oder war es das Dings von Sony, das Ding? Ich weiß gar nicht mehr. Das soll nächstes Jahr erscheinen. Also da gibt es auch schon einige Screenshots und alles zu. Wollte ich noch auch mal anmerken. Ich würde das jetzt irgendwie so darstellen, dass das Spiel.
Vaporware ist
Man nicht
oder
von dem
so.
Spiel bisher
Ja.
weiß, nein, man weiß von dem Spiel natürlich was, man hat auch schon was von gesehen, es ist nur noch nicht erschienen. Und das heißt halt dann das Scarlet Engagement, ich weiß gar nicht, ich glaube zumindest nach Monomtama Info ist Miriam nicht dabei, ich müsste jetzt nachschauen, weil das Spiel spielt dann in England im 16. Jahrhundert, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wann das andere Bloodstained gespielt hat, storymäßig.
Weiß ich es auch nicht, nee.
Das müsste nämlich im 18. Jahrhundert gewesen sein, während der industriellen Revolution, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ah ja, das kann
Also
sein,
fast rund 200 Jahre später als das zweite jetzt.
ne?
Deswegen ist es eigentlich ganz logisch, dass wir jetzt einen neuen Charakter bekommen. Also wir kriegen jetzt ein Prequel, wenn man so in dem Sinne. Und ich glaube auch schon, die beiden Curse of the Moon waren ja Prequels. Also die
Richtig.
waren ja vorher angesiedelt.
Genau,
Da
aber
bin ich mir jetzt. Ja?
also diese Curse of the Moons haben tolle Pixel-Art. Also ist wirklich
Ja, das haben sie,
empfehlenswert.
das haben sie, keine Frage.
Wirklich
Da bin ich mir jetzt gerade
empfehlenswert.
nicht ganz sicher. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann die zeitlich angesiedelt sind. Aber ist ja auch gar nicht so wichtig. Ich wollte nur diese Spiele jetzt mit reinnehmen, weil es halt Igarashi sind. Wir reden da jetzt nicht zu ausführlich drüber,
Nee.
weil es ist kein Bloodstained-Podcast. Wir haben jetzt die ganzen Castlevania-Spiele thematisiert, die wir heute thematisieren wollten. Genauer gesagt, wollten wir eigentlich die Lords of Shadow-Spiele heute auch mit aufnehmen, haben uns dann aber aufgrund der Menge dagegen entschieden und lieber nochmal The Adventure, Rebirth und Harmony of Despair mit aufgenommen. Einfach weil wir dann alles abdecken und Lords of Shadow dann gemeinsam alle drei Spiele in einem späteren Podcast, wahrscheinlich ungefähr in einem Jahr,
ja,
wieder im Oktober nächstes Jahr.
Genau.
Außer wir kriegen vorher einen Grund, weshalb wir das anders handhaben. Und damit kommen wir mal so auf den Ausblick in der Castlevania-Reihe noch zum Ende.
Ja.
Weil wir haben ja schon am Anfang gesagt, eine Collection wäre ganz schön.
Ja.
Wir haben mehrere Möglichkeiten für Collections. Und da stellt sich dann die Frage, zu was ist Konami bereit, in eine Collection zu packen? Weil gerade, wir sind die ganzen 2D-Spiele jetzt eigentlich durch. Was noch fehlt, ist Symphony of the Night. Mhm. Eine Neuveröffentlichung nochmal für bestimmte Systeme. Aber so gesehen sind wir die 2D-Spiele, haben wir abgeschlossen für Castlevania. Abgesehen jetzt vielleicht von Lords of Shadow, Mirror of Fate. Wenn sie jetzt Collections bringen wollen, weitere, müssten sie auf die 3D-Spiele gehen.
Genau.
Und da ist halt die Frage, würde sich eine Collection mit Castlevania N64 und Castlevania Legacy of Darkness, beides ja N64, verkaufen?
Also
wenn, weil 3D-Spiele zu porten in dem Sinne ist aufwendiger als die 2D-Dinger, wobei die DS-Spiele schon sehr aufwendig waren, was sie da in Arbeit reinstecken mussten. Eigentlich kämen sie nicht drum rum, worauf ich hinaus wollte, alle 3D-Spiele, also auch Lament of Innocence und Curse of Darkness mit dazu zu packen, dass du wenigstens 4 3D-Spiele in diesem Ding hast.
Genau, und vielleicht und dann als Dreingabe noch irgendwie noch, war jetzt auch bei der Dominus Collection noch als Dreingabe, war ja da Haunted Castle, das Remake drin, vielleicht dann als Dreingabe noch irgendwie ein anderes Spiel. Ich weiß nicht, also ich denke, dass Castlevania 64 zum Beispiel mit einem etwas mit diesem kleinen Grafik-Update, so wie bei den Tomb Raider-Spielen und ein bisschen Quality of Life. Ja, und
Quality of Life Sachen. Damit kommen wir gerade genau an den Punkt, den ich meinte. Wenn sie die Spiele zu sehr anpassen, wird es für Konami rechnerisch rein aus dem Ganzen wenig Sinn ergeben, die N64 und PS2-Spiele in eine Collection zu packen, wenn sie doch sagen können, es sind ja große 3D-Spiele, da können wir doch 2 Collections draus machen.
Können wir machen,
ja. Dann stellt sich aber die Frage wieder, verkauft sich das dann überhaupt? Dann müssen sie genug Bonus dazu geben. Sie könnten natürlich sagen, sie bringen eine Collection, die nennen sie, was weiß ich, Castlevania 64 Collection oder sowas.
Ja gut, ich meine letztlich...
aber da ist halt dann die Frage, reicht das aus? Klar, sie könnten dann noch sagen, sie packen zum Beispiel The Adventure Rebirth mit rein oder noch ein weiteres von diesen Bonus-Dingern, dass sie dann wieder irgendein Spiel remaken von früher nochmal. Aber glaube ich ehrlich gesagt nicht dran.
Aber
oder sie bringen halt, wie gesagt, bringen die Castlevania 3D Collection. Das könnte dann aber etwas teurer werden.
Aber es ist doch auch so.
Also, verstehst du, was ich meine, denke ich, oder?
Ja, ja, klar.
Das ist dann halt, weil 4 3D-Spiele von N64 und PS2, die sie alle updaten, optisch und vielleicht ein bisschen spielerisch. Ich weiß nicht, wie viel Aufwand da reinfließt.
Die Sache ist ja auch die, wir hatten ja mit der Tomb Raider Collection, die wir letzte Woche besprochen haben, da hatten wir ja auch Spiele, die jetzt eher am, sage ich mal jetzt, von der ersten Reihe nicht so dolle waren. Die haben sie ja jetzt immerhin auch zusammengepackt. Ich meine,
ja, logisch, das ist aber auch ein anderes Unternehmen. Wir reden jetzt von
Konami. Ja, genau.
Man muss halt sagen, M2 hat Erfahrung, auch sowas umzusetzen. Sie haben ja die Metal Gear Solid Collection da gebracht, die jetzt meiner Meinung nach nicht sonderlich gut ist, die Collection.
Nee, leider nicht. Da war die andere besser, die erste, die von Bluepoint, die war besser.
Ja, aber theoretisch möglich wäre es. Ich würde halt wirklich von ausgehen, dass sie eher hingehen und sagen, N64, PS2 zusammen, dann vielleicht das Ganze ein bisschen teurer machen, nicht für 40, sondern für 50 oder sogar 60 verkaufen. Und noch ein Bonus dazu in Form von, ich würde als Bonus nicht mal Judgment und Adventure Rebirth ausschließen, weil das sind beides Dinge, die kannst du anders nicht bringen. Und dann sind halt bald alle Dinge abgedeckt. Vielleicht wäre sogar als Bonus noch Symphony of the Night gar nicht schlecht, weil dann könnten sie mit Symphony of the Night werben.
Stimmt, genau. Dann haben sie nochmal einen Hit nochmal dabei. Also es ist auf jeden Fall, es sind auf jeden Fall noch Möglichkeiten, da. Und ich meine, man sieht ja, dass Konami jetzt so langsam wieder zu sich bekrabbelt, wieder zurückkommt. So, mhm. ne? Und ich glaube jetzt nah, also es gab ja jetzt Silent Hill hat ja ein großes Revival bekommen, ne? Obwohl sie da ja auch, mhm. muss man schon sagen, erstmal was ein paar Sachen an die Wand geschmissen haben und geguckt haben, was hält. Das war jetzt in diesem Fall, war es dann das Remake von 2 und Silent Hill F, die ja beide hervorragend sind. Und deshalb würde mhm. ich sagen, ist die Serie jetzt zurück. Metal Gear Solid haben sie immer mit Delta den dritten Teil jetzt ein schönes Remake abgeliefert. Und ja. Jetzt, ich glaube, sie haben nämlich auch jetzt vor, Castlevania tatsächlich zurückzubringen.
Ja, also, ja da bin ich mal gespannt, genau. Bevor wir darauf eingehen, ganz kurz noch,
ja.
eine weitere Collection, die ja dann möglich ist, ist Lords of Shadow. Nur okay. um das noch erwähnt zu haben, ja. eine Komplett-Collection mit allen Lords of Shadow-Spielen nochmal, weil da haben wir ja außerdem Mirror of Fate nichts auf Nintendo-Konsole bisher.
Stimmt, genau.
Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Gut, nur um das noch erwähnt zu haben, aber ja, das ist jetzt die andere Zukunft. Wie geht es weiter mit neuen Teilen? Sie haben M2 erlaubt, Haunted Castle zu remaken. Und das ist ein gutes Remake geworden.
Ja.
Für die Collection.
Ja.
Vielleicht war das schon ein Test, um zu schauen, ob M2 die Eignung hat, ein neues Castlevania zu entwickeln. Muss man mal abwarten. Dann wäre halt aber auch die Frage, was für eine Art Castlevania bekommen wir, wenn sie ein neues bringen? Bekommen wir ein 2D-Teil oder ein 3D-Teil? Bekommen wir einen klassischen Action-Plattformer oder eher ein Metroidvania? Bekommen wir im 3D-Bereich vielleicht eher sowas wie Lords of Shadow, was ja dann zwar auch Metroidvania ist, aber so ein bisschen auch dieses ganze Hack and Slash mit drin, was ja alle 3D-Castlevanias
ja,
so haben.
Ja, aber bitte nicht, also da eher nicht.
Also da müssen sie sich mal überlegen, was bringen sie, weil auch Metroidvania kann im 3D-Bereich richtig gut funktionieren, habe ich mittlerweile gemerkt.
Mhm, auf jeden Fall.
Ich habe also hier Revenge of the Savage Planet als Beispiel ist ja auch ein Metroidvania und funktioniert im 3D-Bereich sehr, sehr gut. Ich habe noch irgendein anderes Spiel kurz gespielt, das auch diese Metroidvania-Formel im 3D mit uns, aber ich komme gerade nicht mehr auf den Titel.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, was das war für ein Spiel. Ich weiß gerade überhaupt nicht. Mhm. Ich kann es dir gerade nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich selbst gespielt habe, ob ich es nur gesehen habe.
Ja,
könnte auch sein, ich es nur gesehen
habe. Ja, aber du hast recht, es gibt ein paar. Ich habe aber auch eins gespielt.
Ja, es gibt ein paar Spiele im 3D-Bereich, die gute das Metroidvania-Prinzip in 3D gut umsetzen. Ich meine, ganz klassisch wäre ja Shadow Man 1 von früher mal.
Oh ja, ja. Aber da war doch auch irgendwie ein neues angekündigt. Irgendwann mal. Keine Ahnung, ob das.
Ja, sie haben ja das Remaster gebracht. Ich glaube, das hat sich nicht gut verkauft. Und deswegen bin ich da ein bisschen zweifeln, ob wir davon nochmal was hören werden. Die Batman Arkham-Reihe, gerade Batman Arkham Asylum.
Ja.
Ja, da waren die eher Open-World-Spieler. Batman Arkham Asylum war schon eher eine Metroidvania. In vielen Punkten.
Ja.
Control.
Richtig, natürlich. Ja, natürlich,
ja.
Control, auf jeden Fall, ja.
Ich überlege gerade, fällt mir noch mehr ein.
Also Control ist wirklich das, ich meinte eigentlich Control. Ich glaube, das war's.
Ja, wahrscheinlich. Was viele auch ein bisschen dazu zählen, sind die modernen Resident Evils. Also Resident Evil 2 Remake vor allem ist ja auch sehr...
Stimmt, wenn du willst, du hast die Polizeistation, du schaltest immer neue Gegner genau. davon frei und so weiter, ja. Vielleicht ja. dann hier die Jedi-Spiele, ne, Jedi Fallen Order. Und
die haben definitiv Metroidvania-Elemente drin. Es sind natürlich keine Metroidvania im klassischen Sinne. Sie haben aber diese Elemente. Und natürlich von mir genannte Revenge of the Savage Planet und halt Journey to the Savage Planet, der Vorgänger davon. Das sind klassische Metroidvanias.
Jo.
Und an solchen Spielen sieht man das halt. Ich meine, auch Metroid Prime hat ja ganz klar die Metroidvania-Elemente. Ich meine, es ist Metroid Prime,
genau,
es ist Metroid.
Genau, eben, logisch.
Also Metroidvania in Urform und das setzt es halt in 3D auch sehr gut um. Das heißt, das kann funktionieren und gerade wenn ich an so bestimmte Spiele denke, wie Control oder wie Batman, Arkham Asylum oder halt auch die Savage Planet Spiele, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass auf diesem Prinzip ein 3D Castlevania funktionieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Ne, also wie gesagt, es ist also, wenn der Igarashi, also wenn das Team, oder ich sage jetzt mal Igarashi, aber das Team bei Layman of Innocence und bei Curse of Darkness dann noch ein bisschen an dem Level-Design und so weiter. Das war ja zumindest ein Versuch. Es hat nicht hundertprozentig funktioniert, aber, ne, also die Grundlagen sind ja da. Und wie irgendwie auch das Castlevania 64 ja irgendwie auch. Also, wie gesagt, also ich glaube, Castlevania 64 könnte auch mit einem Remake richtig gut werden. So, ja, genau.
Ja. Ja. Also, wir müssen natürlich einfach mal abwarten, was da kommt.
Natürlich, wie gesagt, ich meine, vielleicht gibt es ja auch mehrere Projekte, wie bei Silent Hill, dass man jetzt sagt, man macht jetzt mal ein 2D-Castlevania, wie du sagst, von M2, und dann macht man ein anderes internes Studio, vielleicht nochmal ein 3D-Spiel und so, und dann guckt man, was funktioniert und was klappt. Keine Ahnung.
Ne? Ja, ich meine, Nintendo hat es ja auch in gewisser Weise bei Metroid so gehandhabt, mit Metroid Dread 2021 ein 2D-Teil, und dieses Jahr kriegen wir Metroid Prime 4 ein 3D-Teil.
Genau, ganz genau.
Ist zwar viel Zeit dazwischen, aber trotzdem, es ist halt schon so, etwas, was in diese Richtung geht. Aber da, wie gesagt, da müssen wir mal abwarten. Ich bin gespannt, ich kann mir auch einfach ein Remake vorstellen von einem,
oder
das erste Castlevania in modern geremaked, aber in 2D.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, genau.
Wäre auch denkbar. Es kann auf alle Fälle spannend werden für Castlevania-Fans. Ich hoffe, wir konnten euch zumindest einen Einblick auch in die Spiele geben, die wir heute besprochen haben, auch wenn da jetzt viele Nicht-Nintendo-System-Spiele dabei waren, aber sie gehören halt zur Castlevania-Reihe dazu. Beim nächsten Castlevania-Podcast, wie gesagt, wollen wir dann die Lords of Shadow-Spiele thematisieren, sofern uns nicht Konami mit schon irgendwas anderem dazwischen grätscht.
Genau.
Oder halt, wenn jetzt wirklich eine neue Collection kommt, kann es auch sein, dass wir darüber nochmal sprechen. Egal, welche Spiele drin sind. Ansonsten denke ich, im Oktober nächstes Jahr gibt es den nächsten Castlevania-Podcast. Und ja, damit sind wir mit dem Thema durch und kommen zur obligatorischen Abschlusskategorie. Markus, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, was habe ich letzte Woche gespielt? Also ich bin immer noch mit Silent Hill F beschäftigt, haben wir ja eben schon kurz angesprochen. Ich hab's jetzt durch, aber wenn man's durchgespielt hat, ist es noch nicht vorbei. Ne? Also es ist tatsächlich genau wie jetzt sage ich mal hier Nier Automata. Du musst es mehrmals durchspielen, um es komplett zu spielen sozusagen.
Okay.
Genau. Also du bist mit einem Mal durchspielen, weil sich auch dann beim zweiten Mal sehr viel verändert und so weiter. Kommt man mit einem Durchspielen bei dem Spiel tatsächlich nicht aus. Also ich bin mal gespannt. Also es gefällt mir wirklich super. Das Kampfsystem, kann man drüber streiten. Es ist halt ein ganz klein bisschen Souls-like. Man wollte ein bisschen Action-mäßiger machen, aber ja, kann man kritisieren. Ich finde es okay, wie es ist, aber könnte besser sein, sagen wir mal so.
Ja.
Hast du es mal gespielt? Du hast noch nicht gespielt.
Nein. Ich hab's nicht. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja nicht der große Horrorspieler. Und wenn ich solche Spiele spiele, dann eher, wenn ich sie irgendwie günstig bekomme im Angebot oder so. Weil ich spiele sie meistens nicht durch.
Okay.
Das weiß ich halt dann einfach schon.
Genau, wie gesagt,
deswegen,
du musst das wirklich mehrmals spielen tatsächlich.
Ja, und deswegen, es wird eher kein Spiel sein. Ich werde es irgendwann bestimmt mal spielen, aber nicht in absehbarer Zeit.
Verstehe. Ja. Genau. Und dann habe ich noch gespielt, ich habe ja letzte Woche davon gesprochen, dass ich so auf Steam so ein paar Indie-Horrorspiele mir angucke. Letztes Mal habe ich das Dead Letter Department erwähnt und heute kann ich sagen, ich habe No, I'm Not a Human gespielt. Das ist auch
das sagt mir sogar.
Ja, das ist auch ein sehr verstörendes Spiel. Es ist von einem russischen Indie-Studio, es sind drei Leute, glaube ich. Und das kam auch letztes Jahr, glaube ich, schon mal als Early Access raus oder als Demo. Und es geht halt darum, man spielt der Protagonist, den man spielt, also das ist aus der Ich-Perspektive das Spiel. Man ist eigentlich nur in seinem kleinen Haus die ganze Zeit, in seiner kleinen Wohnung, denn außerhalb, es gab wohl eine Sonneneruption oder die Sonne hat sich halt verändert, sozusagen, und deshalb ist es tagsüber viel zu heiß, um rauszugehen. Also man kann nicht mehr vor die Tür gehen und wenn man rausschauen würde, dann würde man auch, glaube ich, erblinden. Und deshalb ist die meiste Aktivität halt nachts. Und aber zum gleichen Zeitpunkt gibt es halt sogenannte Visitors, die kommen aus der Erde empor und verkleiden sich als Menschen, sind aber keine. Und des Nachts kommen dann halt immer, klopfen halt Leute an der Tür, die halt rein wollen, wegen Unterschlupf zu bekommen in unserer Wohnung. Und die sind aber nicht alles Menschen, sehen aber vielleicht so aus. Also die sehen halt alle ziemlich freaky aus. Durch das Artwork sind die Charaktere alle sehr, sehr, würde ich jetzt sagen, ist kein einziger davon ist ein Mensch, sozusagen. Aber man muss halt testen, ob sie wirklich Menschen sind. Ja, man kann die halt dann entweder abweisen von der Tür oder man kann sie hineinbitten. Das geht beides. Es gibt halt dann verschiedene Anzeichen, das kommt dann immer im Fernsehen im Spiel, dass es gewisse Anzeichen gibt, dass jemand ein Visitor ist, zum Beispiel strahlend weiße Zähne oder Insekten im Ohr oder so oder blutunterlaufene Augen. Und man hat halt jeden Tag eine gewisse Anzahl von Versuchen, wo man Leute testen kann darauf, sozusagen. Und das ist halt so ein bisschen paranoid, wird man da so ein bisschen während des Spiels. Hat man jetzt da gerade einen so einen Visitor jetzt gerade drin im Haus oder nicht? So, ne? Ja, es ist schon eine sehr interessante Prämisse, das Ganze. Ist sehr, sehr cool gemacht. Es ist aber auch ein recht kurzes Spiel insgesamt, ne? Wie bei diesen ganzen Indie-Spielen auf Steam. Und ja, aber es ist sehr, sehr effektiv, sehr, sehr, sehr verstörend, tatsächlich.
Ja. Merke schon. Also ich werde es wahrscheinlich nie spielen. Aber gut, ja, warum nicht?
Genau. Genau, das war das, was ich letzte Woche gespielt habe. Was hast du denn gespielt, Ali?
Ja, also ich habe weiter Digimon Story
Ah
Time
ja.
Stranger gespielt. Gefällt mir immer noch sehr gutes Spiel. Ist ein wirklich schönes Rollenspiel, ein japanisches, mit halt diesem Pokémon-Digimon-Fang-Prinzip. Und ja. Kann ich nur sagen, also schönes Spiel, gefällt mir, wirklich gut.
Ja, also ich habe bis jetzt so die Demo gespielt, fand ich auch sehr schön.
Außerdem, und da habe ich deutlich mehr Zeit jetzt nochmal reingesteckt diese Woche, seit ich es habe. So diese Woche, haha, die letzten 2, 3 Tage habe ich da fast 24 Stunden drin verbracht.
Okay.
Das ist also schon ein bisschen gesuchtet von mir. Pokémon Legenden ZA, das neue Pokémon, hast du es schon gespielt?
Nee, ich habe es noch nicht gespielt, tatsächlich.
Ja, okay. Also ich finde es sehr gut, muss ich sagen.
Ja.
Ich mochte ja auch das Legenden Arceus und Karmesin, trotz der technischen Probleme, die die Spiele haben, berechtigterweise kann man das ja sagen, dass die ihre technischen Probleme haben. Wobei sie auf der Switch 2 gerade Karmesin ja deutlich besser läuft.
Ah, nee, das stimmt nicht. Moment, ich habe Pokémon Legenden ZA gespielt auf der Gamescom, die Demo. Die habe ich gespielt.
Okay,
Genau.
gut. Ja. Also ich mag, wie gesagt, das Spiel sehr gerne. Es hat nicht, ist nicht alles perfekt, sage ich mal. Es ist aber dieses ganze Prinzip, man ist nur in Illumina City, hat mich ja anfangs sehr skeptisch gestimmt.
Ja.
Und dann diese Wildbezirke, ob das denn funktionieren kann, dass man da die wilden Pokémon trifft. Man trifft sie halt auch in anderen Bereichen der Stadt. Natürlich hast du nicht diesen Unterschied in den Biomen, denen man gewohnt ist, teilweise. Aber trotzdem funktioniert es meiner Meinung nach mit den Wildbezirken recht gut. Auch wenn die eher klein und überschaubar sind. Aber dafür, wie gesagt, kann man auch an anderen Stellen diese wilden Pokémon finden. Und dann gibt es ja noch die Kampfbereiche, die nachts auftauchen, in denen man dann gegen andere Trainer kämpft. Ich finde es schon sehr gut, es ist wirklich ein gutes Prinzip dahinter. Ich will aber gar nicht zu viel dazu sagen, weil wir da nämlich jetzt, und damit gehe ich auch direkt über, nächste Woche im Podcast reden wir nämlich über Pokémon
Ah,
ZA, Legenden ZA.
was für ein Zufall.
Genau. Ihr wisst ja schon mal so ungefähr, wie ich das Spiel sehe. Nächste Woche werdet ihr dann mehr von meiner Meinung davon erfahren. Beziehungsweise, ja, von Sören müsste dabei sein. Ich weiß nicht, ob noch jemand sich anschließen wird. Das werden wir dann nächste Woche sehen. Bzw. ihr werdet es hören. Und bis dahin verabschieden wir uns
Ja.
für heute. Ich hoffe, euch hat der Podcast hier Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.